Radio Europa Berlin, Ihre Infowelle aus der Hauptstadt am 18. Dezember. Ich bin Silvia Brinkus, guten Tag. Kinder sollen unsere Welt verstehen und zum Verstehen gehört bekanntermaßen Wissen. Darauf hat sich der BHV Buchverlag spezialisiert und bietet beispielsweise Bücher über Biologie für Kids an oder hat auch schon den Band Content Management für Kids herausgegeben. Jetzt hat sich der Verlag eines weiteren schwierigen Themas angenommen, denn es geht um den Islam. Islam für Kids ist jetzt erschienen und Thilo Hähnel hat mit dem Autor und Islamwissenschaftler Anis Hamadeh gesprochen.
Sie wollen mit Ihrem Buch Islam für Kids Kindern ab 12 Jahren die Geschichte des Islam und das aktuelle Bild des Islams erklären. Dafür haben Sie sich über 300 Seiten Zeit genommen, die voll von Fakten sind, mit Merktexten, Hintergründen, Zusammenfassungen und Aufgaben. Eine gemütliche, leichte Kinderlektüre ist es jedenfalls nicht. An wen richten Sie sich mit dem Buch?
Das Buch richtet sich an Kids ab 12 Jahren und auch an Erwachsene, die eine Einführung suchen in das Thema. Es richtet sich auch an Multiplikatoren wie Lehrer zum Beispiel, auch Journalisten durchaus, weil bei solchen komplexen Themen ist es oft gut, wenn man mal eine Darstellung sieht, die übersichtlich und auch leicht verständlich ist. Das habe ich versucht zu tun.
Sie zeichnen die ganze Geschichte des Islam auf, auch die Blütezeit. Der Islam war wissenschaftlich sehr fortschrittlich eine ganze Zeit lang. Warum hat sich der Islam so gewandelt, dass jetzt in vielen Ländern eine hohe Analphabetenrate herrscht?
Ich denke nicht, dass man das direkt mit dem Islam als Religion in Verbindung bringen kann, denn der Islam als Religion ist ja eine Schriftreligion, die sehr stark auf Schriftliches, auf Lesen und Schreiben aufbaut. Das sind sicherlich mehr wirtschaftlich, kulturell, soziale Gründe. Ich weiß nicht genau, ob wir zum Beispiel jetzt gerade in der Blütezeit sind mit unserer Kultur. Also da gibt es bestimmt viele Punkte.
Sie scheuen sich auch nicht vor kritischen Anmerkungen. Allerdings fällt häufig ein Argument, das auf andere verweist, also dass es im Christentum auch Gewalt gab, dass es auch Frauenrechte noch nicht lange gibt in der westlichen Welt. Ist es eine legitime Entschuldigung, auf andere zu zeigen, oder gibt es manchmal nur diese Möglichkeit?
Eine Entschuldigung ist es gar nicht, weil Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sind nicht zu entschuldigen. Also der Punkt kann auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Wenn ich den Vergleich ziehe zum Christentum oder auch zur eigenen Wir-Gruppe, jetzt sage ich mal hier in Europa oder in Deutschland, dann tue ich das deshalb, um zu zeigen, das sind nicht irgendwie Leute vom anderen Stern mit völlig anderen Voraussetzungen, sondern es sind Leute wie du und ich. Und man vergisst es halt gern selbst, dass man eben im Islam Dinge kritisiert, die man in der eigenen Gruppe beispielsweise vielleicht nicht so kritisiert.
Wer stört Sie mehr? Der Kritiker, der den Islam als aggressiv verallgemeinert, oder derjenige, der Gewalt im Namen des Islam anwendet und dem Ersteren die Argumente zuspielt?
Das sind beides Problemfälle, ganz bestimmt. Es gibt Menschen, die den Islam als extrem und auch als gewalttätig vertreten. Das gibt es. Das ist sicherlich eine kleine Minderheit. Es gibt unter den Christen ja auch, zum Beispiel in den USA. Sie sehen, ich komme schon wieder auf den Vergleich. Man sollte das wirklich tatsächlich immer in dem Zusammenhang sehen. Kritiker jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, die den Islam grundsätzlich ablehnen, das kenne ich natürlich auch. Also ich bin mit dem Spektrum durchaus vertraut. Mir tut es ein bisschen leid dafür, dass wir beispielsweise in Deutschland schon über Jahrhunderte eine Islamwissenschaft haben. Wenn man dann mit im Grunde in der Gesellschaft und durchaus auch manchmal in den Medien mit Vorurteilen konfrontiert sind, die im Grunde genommen von der Wissenschaft schon seit Jahrzehnten gar nicht mehr diskutiert werden.
Woran liegt das, dass diese Vorurteile aufkommen?
Also ich denke, dass jede Gesellschaft dazu neigt oder jede Gruppe vielleicht sogar dazu neigt, verschiedene Maßstäbe auszubilden.
Hätten Sie da jetzt ein Beispiel?
Also ein Beispiel ist, ich meine, wir sind jetzt hier gerade mitten in Berlin, wo vor kurzem, also so historisch ist es ja nicht lange her, dass die Stadt und das Land geteilt war. Da sah man auch immer jeweils eigentlich das Böse im anderen, im Gegenüber. Und im Grunde ist unsere Zeit reif dafür, dass wir solche grundsätzlichen Aufteilungen in Wir-Gruppe und die Gruppe der anderen, dass wir das auflösen können in unserer globalisierten Welt.
Sie schreiben, das Verhältnis zwischen Frau und Mann mag es auch heutigen internationalen Standards der Gleichberechtigung nicht überall entsprechen, ist wesentlich durch gegenseitigen Respekt definiert. Wo entspricht das Verhältnis zwischen Mann und Frau im Islam nach Ihrem Verständnis nicht den Standards?
darüber schreibe ich ja auch in dem Buch, dass eben beispielsweise in der islamischen Tradition, also durchaus auch der kultischen Tradition, dem Mann eine prinzipiell andere Stellung zugewiesen wird als der Frau in rechtlicher Hinsicht, beispielsweise wenn die Frau nur die Hälfte von dem erben kann, was ein Mann erbt. Das liegt natürlich auch daran, dass historisch gesehen der Mann der Versorger der Familie war. Weiterer Punkt sind schon die patriarchalischen Strukturen, die nicht durch den Koran eigentlich gekommen sind, aber gleichzeitig finden wir schon auch Koranpassagen, in denen ganz klar gesagt wird, dass der Mann der Frau überlegen ist, und sowas ist natürlich heutzutage sehr problematisch.
Aber wie geht man denn damit um als Moslem, wenn man weiß, ich habe ein Buch, das problematisch ist, was aber eigentlich meine Religion ist?
Naja, man kann über alles sprechen. Also man kann auch dann sagen, okay, dieser Punkt ist strittig oder dieser, und man kann die Argumente dann aufführen. Das habe ich mich auch bemüht zu tun. Wir müssen uns schon klar darüber sein, dass der Islam als Kultur eben stark historisch geprägt ist. Und viele Dinge sind eigentlich nur historisch zu verstehen. Auch der Koran ist ja ein Text, der historisch aus dem 7. Jahrhundert stammt. Und da müssen wir natürlich dann auch mit unserem heutigen Wissen über Geschichtswissenschaft arbeiten.
Was würden Sie sich wünschen, was das Buch Islam für Kids erreichen kann?
Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich Menschen zusammenbringen kann. Ich will nicht mal auf der Ebene bleiben zu sagen, dass mehr Wissen da ist, zum Beispiel jetzt bei Nicht-Muslimen. Das Buch richtet sich ja durchaus auch an muslimische Kids und auch Erwachsene. Aber ich würde tatsächlich mich darüber freuen, Menschen zusammenzubringen über das Buch, dass sie auch erkennen können, es gibt da tatsächlich keine wirklichen Gründe, warum es einen Streit zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen beispielsweise geben müsste.
Wenn Sie Kritik ansprechen, wirkt es in dem Buch meiner Meinung nach oft sehr harmlos. Liegt es daran, dass es einfach die Sprache ist, die Kinder verstehen sollen, dass man einfache Worte wählt?
Naja, ich meine, Sie würden sicherlich auch nicht gern ein Buch lesen, was aggressiv geschrieben ist, gerade zu so einem Thema, wo die Meinungen dann oft auseinandergehen.
Ich habe natürlich auch auf Ihre Homepage geguckt, weil ich wissen wollte, wer ist der Autor, der das Buch geschrieben hat. Abgesehen davon, dass die Homepage sehr viel Inhalt hat, findet man doch Links zu Seiten, die ein bisschen aggressiver auch argumentieren. Also in dem Buch Islam für Kids sprechen Sie von dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser. Der Konflikt ist sehr kompliziert, aber sagen in Ihrem Kinderbuch nicht, dass es den Gewaltzionismus gibt. Dieses Wort steht auch auf Ihrer Homepage in Texten, dass es Pläne ethnischer Säuberung und die Erstickung innerer friedlicher Opposition gab in Israel. Das ist ja schon eine härtere Sprache.
Natürlich, also es gibt verschiedene Register natürlich auch, also je nachdem, was man schreibt. Ich habe in der Tat als Menschenrechtler eine sehr konkrete Vorstellung über das Völkerrecht und über das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ich habe in der Tat auch israelkritische Artikel und Essays geschrieben, genauso wie ich auch palästinakritische geschrieben habe, aber es ist schon eine andere Ebene, denn na gut, Israel ist die vierte oder fünftgrößte Militärmacht der Welt. Und Palästina hat nach wie vor kein Recht, sich selbst zu verwalten. Und das ist natürlich auch dadurch, dass ich von palästinensischer Herkunft bin, aber eigentlich hauptsächlich als Menschenrechtler ein Thema, an dem ich gar nicht vorbeikomme.
Gleich am Anfang auf Seite 18 ist eine Abbildung von Mohammed zu sehen. Ich dachte bisher, das sei verboten oder anstößig, solche Bildnisse zu zeigen.
Ja, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, ja, also was deutsche Journalisten sehen oder was sie interessiert, finde ich jetzt mal. Es gibt Darstellungen des Propheten Mohammed, worauf Sie jetzt verwiesen haben, ist eine osmanische Darstellung aus, ich glaube, aus dem 16. Jahrhundert. Also in der islamischen, muslimischen Tradition wurde durchaus der Prophet dargestellt. Man hat dann das Gesicht nicht gezeigt normalerweise. Es hat aber durchaus solche Zeichnungen und Darstellungen immer schon gegeben. Also immer schon, vielleicht nicht, aber doch schon sehr lange.
Wer hat dann das Interesse, dass zurzeit dieses Bilderverbot wieder so stark in den Vordergrund gerückt wird?
Also es wird schon, glaube ich, auch ein bisschen hochgespielt, das Thema. Da gibt es wirklich wichtigere Sachen, über die man sich unterhalten müsste.
Immerhin hat es ja zu Ausschreitungen geführt, als die Karikaturen veröffentlicht wurden.
Das ist richtig. Wir haben jetzt hier im Westen eine Tradition, wo eben die Pietät gegenüber der Kirche beispielsweise überwunden wurde. Das ist auch eine sehr gesunde Entwicklung gewesen natürlich. Also dass man halt offen auch Religion kritisieren kann, ohne irgendwas befürchten zu müssen. Da ist in der Tat die islamische Welt noch nicht ganz so weit. Das muss man klar sehen. Das ist im Wesentlichen ein Bildungsproblem. Aber das ist schon auch ein Punkt, der mir auch auffällt, wo ich sage, also hier müssen auch Muslime natürlich lernen, dass Kritik und auch Darstellungen, die vielleicht Frauen Muslimen nicht passen, dass es sowas halt nun mal auch gibt.
Islam für Kids heißt das Buch von Anis Hamadeh. Es informiert in 300 Seiten mit einer Menge an Inhalten über die Geschichte, den Glauben und die friedlichen Seiten des Islam. Thilo Hähnel sprach mit dem Autor.